Guten Morgen. Wenn du das Wort beeindruckend hörst, was löst das bei dir aus? An wen oder was denkst du? Wie muss oder müsste ein Mensch sein, der dich beeindruckt? Schön, schlau, attraktiv, groß, blond, lustig, promoviert, sportlich, visionär, mitreißend, redegewandt, geduldig, reich, schlagfertig. Was ist beeindruckend? Muskulös, kinderlieb, musikalisch. Wann warst du zum letzten Mal richtig beeindruckt? Und wovon? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich beeindrucken lässt von vielen Likes, von großen sportlichen und künstlerischen oder kognitiven Leistungen, beeindruckt von den Bildern im Barberini. Gestern habe ich Sportschau geguckt, da waren Leute beeindruckt davon, wie eiskalt Menschen die Schwäche der anderen Mannschaft ausgenutzt haben. Beeindruckend. Bei Castingshows kommen die weiter, die die Jury oder das Publikum am meisten beeindrucken. Kannst du dich an das Gefühl erinnern, im Sportunterricht als Letztes ausgesucht worden zu sein? Wegen nicht genug beeindruckend? Die offensichtlich Fähigen und Schönen, Nata und ich waren mal spazieren und als wir ein Stück weiter gegangen waren, haben wir gehört, wie sich zwei Kinder unterhalten haben und das eine Kind sagte zu dem anderen, boah, guck mal, der riesige Mann und die ganz kleine Frau. Scheint beeindruckend gewesen zu sein. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die aus Prinzip von Menschen oder Dingen beeindruckt sind, die andere oder das Gegenteil von dem, was andere beeindruckend finden. Vielleicht bist du beeindruckt von Authentizität und Transparenz. Wir starten heute eine Predigtserie über David. David, eine der prägendsten und wichtigsten Personen aus dem Alten Testament. Ein Mann, der unglaublich viel mit Gott erlebt hat. Mit demselben Gott übrigens, mit den gleichen Eigenschaften, über die wir in den letzten Wochen nachgedacht haben. Identischer Gott, mit dem David zu tun hatte und mit dem wir heute zu tun haben können. Es gibt keine andere Person in der Bibel, über die ausführlicher und länger berichtet wird in der Bibel im Alten Testament. Und es gibt keine Person, die im Neuen Testament häufiger erwähnt wird aus dem Alten Testament als David. David war ein wichtiger Staatsmann, er war König, er war Dichter, er war ein mutiger Kämpfer, er war ein begabter Musiker, er war ein loyaler Freund, er war ein unbedeutender Hirte. Er war geprägt von Integrität und Demut, aber wir werden in den nächsten Wochen sehen, er war nicht perfekt. Keinesfalls. Die Lebensgeschichte von David ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten im Alten Testament. Wahrscheinlich aber auch eine der am meisten missverstandenen Geschichten in der Bibel. David ist die einzige Person in der Bibel, die von Gott als Mann nach meinem Herzen bezeichnet wird. Warum nennt Gott einen Menschen einen Mann nach seinem Herzen, obwohl der durch eine Affäre alles, was er sich aufgebaut hatte, innerhalb von kurzer Zeit wieder eingerissen hat? David war von Sex getrieben. Er war in einigen Situationen kein guter Vater. Er hat als König manche unweisen Entscheidungen getroffen. Und um seine Affäre und das, was daraus entstanden ist, zu vertuschen, hat er jemanden umbringen lassen. Wie kann eine Person mit dieser Biografie ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Und wie können wir mit unserer ganz eigenen Biografie zu Menschen nach dem Herzen Gottes werden? Menschen nach dem Herzen Gottes werden wir nicht dadurch, dass wir uns David als Vorbild nehmen und sagen, boah, so zu leben wie der, das, was der gemacht hat, das, so muss ich auch. Dann bin ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Es geht nicht darum, die richtigen Steine zu finden, um damit unsere Riesen in unserem Leben zu erlegen. Der Bericht über das Leben von David steht in der Bibel, damit wir den erkennen, auf den Gott durch David mit dessen Leben hingewiesen hat, auf den Sohn Davids, den perfekten, den dienenden König, auf Jesus. Alle Seriengucker kennen den Satz, was bisher geschah. Damit wir den Bibeltext, den wir jetzt gleich hören, richtig einordnen können, möchte ich euch ein paar Hintergrundinfos geben, wo wir hier einsteigen. Zeitlich befinden wir uns ungefähr 1000 vor Christus, also 3000 Jahre in der Geschichte zurück, in Judäa, in Israel, genauer in der unbedeutenden Kleinstadt Bethlehem. David wurde in eine Zeit hineingeboren, von der es heißt, dass die Menschen, das Volk Gottes, die Israeliten, sich auf dem Weg von Gott weg befunden haben. Menschen haben sich von Gott entfernt. Samuel, sein Name wird gleich auftauchen, war der letzte der sogenannten Richter. Das waren die Anführer im Volk Israel, die das Volk geleitet haben zwischen der Landnahme nach dem Auszug aus Ägypten unter Josua bis hin zu dem ersten König der Israeliten. In dieser Zeit wurde das Volk Israel von den sogenannten Richtern geleitet. Sie waren für die bürgerliche Rechtsprechung verantwortlich. Samuel war einer von ihnen und er war einer von denen, denen Gottes Wille für Gottes Volk wichtig war. Und gleichzeitig war er Prophet, ein Mann, der Gottes Worte für Gottes Volk ausgesprochen hat. Und er war führender Priester, also für die kirchlichen Geschäfte zuständig, der oberste Mann im Staat. Und er war ein guter, aber er war schon alt. Und während der Regierungszeit von Samuel kippt im Volk die Stimmung und die Israeliten rufen nach einem König. Wir wollen einen König. Nicht so einen alten Sack, wir wollen einen König. Alle Nachbarvölker haben auch einen König. Wir wollen einen König. Samuel ist schon alt und seine Söhne sind unfähig. Wir wollen einen König. Und Samuel sagt, wir haben doch Gott, was kann uns Besseres passieren? Und das Volk sagt, wir wollen einen König. Und Samuel bespricht sich mit Gott und sagt ihm, was Gott schon längst weiß, die wollen einen König. Und Gott sagt, okay, gib ihnen einen König, gib ihnen das, wonach sie schreien, aber sage ihnen deutlich, welche Konsequenzen das für sie haben kann. Ein König ist ein Mensch und Menschen sind nicht immer unkompliziert. Wenn ein König kommt, ein Mensch, der charakterlich oder inhaltlich daneben haut, werden sie das zu spüren bekommen. Sag ihnen das. Und Samuel sagt das einem Volk und das Volk ruft, wir wollen einen König. Wir sind es leid, unseren Nachbarnvölkern ständig zu sagen, wenn sie fragen, und was habt ihr für einen König? Ja, den kann man nicht sehen, der ist Gott, der ist im Himmel. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du nach deinem Glauben gefragt wirst. Oder nach dem, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Weiß nicht so genau. Gott, das Sichtbare scheint so viel verlässlicher zu sein als ein unsichtbarer Gott. Und so wird Saul, der erste König von Israel, äußerlich genau der Richtige. Er hat was hergemacht. Er wird beschrieben als groß, dunkel, kräftig und schön. Der ideale Schwiegersohn. Ein Kämpfer. Es wird etwas über die Länge seines Schwertes gesagt und die Länge seines Schwertes sagt etwas über seine Größe aus und seine Größe sagt etwas aus über seine Kampfbereitschaft. Und kurzzeitig ging es gut, aber dann wurde Saul dünnhäutig und er wurde depressiv und er wurde stolz und er bekam Wutanfälle. ein depressiver Choleriker. Eine schlechte Kombi. Und auch damals, was wir heute so haben, Samuel hatte schon dieses berühmte Störgefühl und er wusste, was dieses Volk eigentlich braucht, ist ein König, der im Sinne Gottes regiert. Einer, der für sein Volk ist, einer, der verständig handelt, einer, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt, einer, der Arme fördert und der Unterdrückte fördert, der für Schwache eintritt. Aber manchmal erlaubt Gott, dass wir Menschen das bekommen, wonach wir schreien, obwohl er genau weiß, dass es nicht gut für uns ist. Und obwohl er schon genau weiß, wie das ausgehen wird. So ist Gott. Und in diese Zeit wird David hineingeboren. Und es fällt mir nicht schwer, viele Parallelen zu Deutschland im 21. Jahrhundert zu sehen. Ein Volk und seine Leiter entfernen sich immer mehr von Gott. Und je mehr Saul gemerkt hat, wie fähig er ist und wie gut das alles von der Hand geht und wie gut das alles läuft, desto weniger hat er nach Gott gefragt. Er wird stolz und er wird immer größenwahnsinniger. Er führt unnötige Kriege und sein eigenes Volk hat unter ihm zu leiden. Und Saul distanziert sich so sehr von Gott, dass Gott irgendwann sagt, okay, du sollst haben, was du möchtest. Und Gott wendet sich von Saul ab. Und er wendet sich David zu, weil er sagt, mein Volk ist mir so wichtig, ich muss hier die Reißleine ziehen und ihnen jemanden geben, der in meinem Sinne regiert. So viel mal zum Hintergrund. An dieser Stelle steigt unser Bibeltext ein, den wir jetzt hören werden. Und denkt daran, wenn wir die Bibel aufschlagen, macht Gott seinen Mund auf. Gott spricht zu uns durch das, was Heidi jetzt vorliest.
Ich lese aus dem Wort Gottes der Heiligen Schrift nach der Übersetzung Neues Leben, 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König auserwählt. Aber Samuel fragte: Wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, würde er mich töten. Nimm eine Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Ja, ich komme in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes rief Isai Schammer. Aber Samuel sagte: Auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er: Sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach: Ja, das ist er. Salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück.
Ich habe als Thema für diesen Text formuliert: Von Menschen vergessen, von Gott ausgesucht. Und ich möchte an zwei Fragen mit euch entlang gehen. Die erste Frage ist: Welche Menschen sucht Gott aus? Und die zweite Frage ist: Warum sucht Gott diese Menschen aus? Welche Menschen sucht Gott aus und warum sucht Gott diese Menschen aus? Welche Menschen sucht Gott aus? Es ist eigentlich fast egal, an welcher Stelle wir die Bibel aufschlagen. Häufig kommt Gott mit einer total unerwarteten Überraschung um die Ecke. Das ist definitiv eins der Muster, was wir bei Gott erkennen können. Er tut häufig Unerwartetes. Saul darf König werden, obwohl Gott weiß, dass es keine gute Idee ist. Es ist unerwartet. An Samuels Reaktion können wir sehen, dass Sauls Leitung in dieser Zeit tatsächlich Einfluss hatte, auch auf Samuel. Samuel hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer furchtlos Gott gehorcht. Und obwohl Saul sich zu einem miesen König entwickelt hat und Gott allen Grund hatte, sich von ihm abzuwenden, trauert Samuel um Saul. Und nachdem Gott zu Samuel gesagt hatte, was er machen soll, macht der Mann Gottes sich mehr Gedanken darüber, was passiert, wenn er nicht auf Saul hört, als dass er sich Gedanken darüber macht, was passiert, wenn er nicht auf Gott hört. Er hat mehr Respekt vor Saul als vor Gott. Und das ist ein Problem. Das war nicht immer so. Und wir können hier sehen, dass unter Sauls Leiterschaft etwas mit Menschen passiert ist. Das ist der Grund, warum der Charakter von Leitern und ihre Beziehung zu Gott wichtiger sind als ihre Fähigkeiten. Was soll ich denn meinem Mann oder meiner Frau sagen? Was denken denn die Leute? Wie stehe ich denn dann da? Was sind deine Ja-Aber, Gott? Die gibt es. Nach einem kurzen Gespräch mit Gott macht Samuel dann aber, was Gott sagt. Er kommt zurück in die Spur, das ist schön zu sehen. Und Gott sagt: Geh nach Bethlehem, geh in Bethlehem zur Familie Isais. Und von seinen Söhnen wird einer der neue König sein. Salbe ihn. Und er geht los. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben und deswegen wollte er ihnen wieder einen neuen, einen gerechten König geben. Weil der gerechte Gott keine Ungerechtigkeit in seiner Nähe ertragen kann, ist er auf der Suche nach Leitern und Menschen, die anderen Menschen dabei helfen, Gott mehr zu lieben. Ich bin lange hängen geblieben an dieser Formulierung, wo ich dachte: Hat Gott es nötig, hier mit einer Notlüge zu arbeiten? Der bringt mich um. Nee, sag ihnen, du bist gekommen, um ein Opfer zu bringen. Ich glaube nicht, dass das eine Notlüge ist. Gott nimmt die Angst von Samuel sehr ernst und seine Ja-Abers. Und er gibt ihm aufgrund seiner Berufung als Prophet und Priester die Berechtigung und die Legitimation, diese Reise zu machen. Du bist Priester, du bist Prophet, es gehört zu deinen Aufgaben, Opfer zu bringen. Nimm eine junge Kuh und bring mir in Bethlehem ein Opfer, lade Isai und seine Familie dazu ein. Und wenn der Prophet und Priester und Richter als eine Person in die Stadt kommt, dann war das was ganz Besonderes. Das war nicht alltäglich. Und als die Ältesten, die Leiter der Stadt, ihn kommen sehen, gehen sie ihm entgegen und denken, wow, das scheint was Ernstes zu sein. Kommst du in Frieden? Wenn unsere Bundeskanzlerin oder unser Bundespräsident unangekündigt hier auftaucht, wird Herr Jacobs nervös werden. Was bedeutet das? Wenn der Pastor anruft, werden manche nervös. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Und Samuel sagt, ich bin gekommen, um ein Schlachtopfer darzubringen. Reinigt euch, bekennt Schuld, betet, wascht euch, macht euch bereit für das, was Gott sagen wird. Macht euch bereit für eine Begegnung mit Gott. Stellt euch die Situation mal vor, eine unbekannte Familie in einer relativ unbedeutenden Kleinstadt Bethlehem und der höchste Mann im Volk kommt zu Besuch, weil er was von Gott auszurichten hat. Was eine Aufregung, was eine Vorbereitung, als er dann da war. Und dann kommen die Verse 6 bis 11, in denen wir über Gott erfahren, was bei ihm wichtig ist. Isai führt Samuel seine Söhne vor und schon beim ersten Sohn Eliab denkt Samuel, wow, beeindruckend. Der muss es sein, das ging schnell. Den hat Gott, der hat genau das, was ein König braucht. Aber beim King-Casting geht einer nach dem anderen vorbei und alle 7 Söhne fallen durch. Warum? In Vers 7 steht die Antwort, die Gott selbst gibt. Ein ganz zentraler Bibelvers. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Das ist eine der wichtigsten Infos, die wir über Gott bekommen können. Seine Maßstäbe sind anders. Er ist nicht beeindruckt von äußerlichen Dingen. Er sieht mehr. Gott schaut nach dem Herzen. Gott ist Kardiologe, Herzspezialist und nicht Fitnesstrainer. Gott guckt nach dem Herzen. Das ist eine ganz wichtige Info, um Gottes Verhalten und einige der Aussagen Gottes richtig einordnen zu können. Gott kommt nämlich zu dem Schluss, dass die Herzen aller Menschen, die er alle kennt, nicht gut sind. Und im Neuen Testament, in seinem Brief an die Kirche in Rom, beschreibt Paulus das in den ersten 3 Kapiteln sehr ausführlich. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, zu welchem Schluss Gott da kommt. Der Herzspezialist Gott stellt die Diagnose, kein Mensch ist besser als Saul. Alle menschlichen Herzen tendieren weg von Gott. Lieber wollen wir selbst bestimmen, als uns von Gott sagen zu lassen, was Sache ist. Und der Begriff für diese Distanz zu Gott ist Sünde. Ein Zustand. Nicht unbedingt das, was wir tun, sondern erstmal ein Zustand. Und dieser Zustand braucht dringend Hilfe. Eingreifen von außen, im besten Fall eine Herztransplantation von einem Spezialisten. Sonst wird es schlimm enden. Diejenigen von euch, die immer mal in der Bibel lesen oder regelmäßig in der Bibel lesen, haben sich bestimmt auch schon mal gefragt, wieso noch mal schnell hat Gott jetzt diese Person ausgewählt? Der ist doch total wie ich. Wir werden jetzt gleich sehen, warum Gott für alle Beteiligten total überraschend David ausgesucht hat. Nicht, weil er perfekt gewesen wäre. Nicht, weil er sich als super Vorbild geeignet hätte. Nein, weil er unperfekt war und dringend das Eingreifen Gottes brauchte und zugelassen hat. Durch Gottes Leitung hat David genau das mitgebracht, was nötig war, um auf den perfekten König, den Sohn Davids, auf Jesus hinzuweisen, auf den, der 1000 Jahre später als einer der Nachkommen Davids, direkter Nachfahre Davids, ebenfalls in Bethlehem, in dieser unbedeutenden Kleinstadt, geboren wurde, um ein fehlerloses, unschuldiges, perfektes Leben zu führen. Ein Leben, das wir eigentlich leben sollten und nicht können, um dann die Strafe für ein unperfektes Leben, die wir eigentlich verdient hätten, weil wir von Gott distanziert sind, auf sich zu nehmen, um uns dann mit Gott in Beziehung zu bringen. Und um uns zu ermöglichen, durch Glauben ein neues, ein verändertes Herz zu bekommen. Wenn du Christ bist, möchte ich dich heute daran erinnern, dass Gott uns Menschen, die das selbst erlebt haben, ausgesucht hat, um unserer Gesellschaft zu zeigen und zu sagen, unser Herz, unser Charakter ist wichtiger als Äußerlichkeiten. Das ist unser Auftrag. Einer Gesellschaft, die mehr Selfies macht als sonst was, einer Gesellschaft, in der Mädchen aufhören zu essen, weil Heidi Klum festlegt, was schön ist, einer Gesellschaft, in der mehr Pornos angeklickt werden als jemals zuvor, die dann das Denken bestimmen und die absolut nur auf Äußerliches fixiert sind. Und in einer Kirche, die voll ist von jungen, hübschen Singles, die auf der Suche nach dem Traumpartner sind und dabei häufig auch mehr auf Äußerliches achten als auf ein von Gott verändertes Herz. Und ich sage euch jetzt mal was als jemand, der fast 25 Jahre mit derselben Frau verheiratet ist. Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für Jahr gemeinsam zu leben, dafür braucht es mehr als äußerliche Schönheit und eine enge Jeans. Ich bin froh, mit einer attraktiven Frau verheiratet zu sein, aber ihr Charakter und ihr Herz und ihre Hingabe an Jesus und an uns als Familie und an euch und ihre Bereitschaft, anderen zur Seite zu stehen, das ist das, was zählt. Und das ist das, was uns durchträgt. Und dafür braucht es ein verändertes Herz und nicht nur nette Klamotten. Das ist das, was Gott hier deutlich macht. Die 7 Söhne, die äußerlich scheinbar alles mitgebracht hatten, die waren es nicht. Es war David, der Sohn, den die Familie in dieser Situation, als der Kanzler kam, nicht mal vom Feld geholt hat. Stellt euch das doch mal vor, welche Rolle hatte David in dieser Familie? Die Kanzlerin kommt zu euch zu Besuch und sagt, sind das alle eure Kinder? Ja, ach nee, der eine ist noch mit Nachbars Hund spazieren. Das ist der, den Gott ausgesucht hat. Und dessen Charakter und dessen Körper Gott in der Einsamkeit und in der Wüste und mitten in den Schwierigkeiten und durch die Schwierigkeiten bei den Schafen, vergessen von der Familie, den Gott so vorbereitet hat auf diesen Auftrag. Und dann sagt, der ist es, salbe ihn. Gott sucht häufig Menschen aus, die eigentlich nicht dran gewesen wären, damit an ihrer Geschichte deutlich wird, wer hier eigentlich am Handeln ist. Das wird nämlich in diesen Geschichten viel deutlicher. Gott beruft sich, steht in diesem Text. Gott beruft sich, den Jungen, den Schafhirten, damit der sein Volk als König leitet und hütet, weil er sich als Schafhirte beim Leiten und beim Hüten bewährt hat. Das ist der Weg, wie Gott Leute aussucht. Und das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist es, was Paulus meint, wenn er in seinem Brief an die Kirche in Korinth schreibt: Seht euch doch mal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, nach dem Urteil der Welt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Mit dieser Salbung hier kommen wir der Salbung einen ganz entscheidenden Schritt näher. Mit diesem gesalbten David kommen wir dem Gesalbten, dem Sohn Davids, einen ganz entscheidenden Schritt näher. Gott macht aus einem Hirten einen König und Gott macht aus einem ehemals versklavten Volk sein Volk. Und er macht das, um uns zu zeigen und um den Menschen damals zu zeigen, dass er es ist, der handelt in der Geschichte. Dass er es ist, der handelt in dieser Welt. Und er macht das, um dir zu zeigen, dass er es ist, der handelt in deinem Leben. Und das sagt so viel über uns aus. Er sucht Menschen nicht aus, weil wir ideal oder weil wir perfekt oder weil wir gute Vorbilder wären, super geeignet. Er ist auf der Suche nach Menschen, die zulassen, dass er ihr Leben durch sein Eingreifen perfekt macht und die dann durch ihr Leben auf ihn hinweisen. So ist die Reihenfolge. Wen hat Gott schon gebraucht, um dich in deinem Leben zu prägen? Wen durftest du schon alles prägen? Wer ist perfekt? Danke. Ist überraschend, oder? Ist euch aufgefallen, dass Samuel keine Details über seinen Auftrag wusste? Das ist das, was wir ja immer wollen. Ich will gern wissen, wie es ausgeht, Gott, wenn ich dir folgen soll. Gott hat nicht zu Samuel gesagt: Pass auf, ich werde dich dahin schicken, und die ersten 7 sind es nicht. Mm-mm. Der nicht da ist, der ist es. Aber mach mal. Ich kenne niemanden, dem Gott gleich den kompletten Plan verraten hat. Niemanden. Wir würden nicht losgehen. Warum? Weil Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm gehorsam sind. Einfach nur, weil er Gott ist und keine Fehler macht. Und noch kurz zum Schluss: Warum sucht Gott diese Art von Menschen aus? Damit wir nicht stehen bleiben und denken: Ah, David, das war ein toller Kerl. Total überraschend. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das Erste, was er gemacht hat, war seine Visitenkarte ändern lassen. Von Schafhirte zu zukünftiger König. Nein, Gott macht das, damit wir dahin kommen zu sagen: Wow, es ist der souveräne Gott, der hier handelt. Dann heißt es in Vers 13 im letzten Vers: Und während David inmitten seiner Brüder, die alle durchgefallen waren, stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Und dann geht er. Was bedeutet das, dass der Geist des Herrn über ihn kam und ihn nicht mehr verlassen hat? Von diesem Moment an war es nicht David, der gehandelt hat, sondern es war Gott, der durch David gehandelt hat. Gott hat David mit seinem Geist ausgestattet, und das Öl ist ein Symbol für Gottes Geist. David wurde von Samuel mit diesem Öl gesalbt, und ab diesem Moment war er ein Gesalbter. Und der Begriff im Hebräischen dafür ist Maschiach, Messias, der Gesalbte. Und Israel hatte in seiner Geschichte einige Gesalbte, Propheten, Priester, Könige. Sie wurden mit Öl gesalbt, um zu zeigen, dass Gott sie in diese Aufgabe berufen hat. Aber alle die Personen waren nur ein unvollkommener Hinweis auf die eine Person, den einen Messias, der Priester, König und Prophet in einer Person war. Perfekt. Der Messias. Und die griechische Übersetzung von Mashiach im Hebräischen ist Christos. Christus, der Messias, der Gesalbte, der, über den es im Neuen Testament über 500 Mal heißt, Jesus Christus, der Messias, der Retter, der Herr. Auf den hat das hier hingewiesen. Den dienenden Herrscher, den perfekten König, der auf den, der die Schwachen stark gemacht hat und der die Unterdrückten hochgehoben hat. Und deswegen benutzt Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, 700 Jahre vor der Geburt dieses Messias, Jesus Christus, Begriffe, um ihn zu beschreiben, Namen, die seinen Charakter deutlich machen, wie umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, 700 Jahre bevor der Typ geboren wurde. Menschen nach dem Herzen Gottes werden wir nicht, wenn wir versuchen, so zu werden, wie David war. Menschen nach dem Herzen Gottes können wir werden, wenn wir uns von Gott helfen lassen. So wie David. Gott beruft Christen, mit Christus zu leben, ein besonderes Leben zu leben, mitten im Alltag von Studium und Familie und Job und Krankheit und Wahnsinn. Und ganz oft gebraucht Gott Zeiten der persönlichen Herausforderung, der Einsamkeit, der Wüste, Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, vergessen zu sein, nicht wahrgenommen zu werden, nicht effektiv arbeiten zu können, um an unserem Charakter zu arbeiten und uns an unsere Abhängigkeit von ihm zu erinnern. Und dieser Abschnitt war für mich. Wenn du Christ bist, dann haben wir etwas gemeinsam, Gottes Geist. Wir sind nicht gesalbt mit Öl, aber wir haben Gottes Geist, eine wahnsinns gemeinsame Basis. Es ist der Geist, der uns dabei hilft, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit Konflikten umzugehen, mit Schmerzen, mit Verlust, mit Einsamkeit, mit komischen Menschen in der eigenen Familie, mit komischen Menschen im Freundeskreis und mit komischen Menschen in der Kirche. Dieser Geist Gottes schafft eine neue Art von Gemeinschaft. Und dieser Geist Gottes erinnert uns an die Vergebung, die wir durch Gottes Gnade bekommen können. Der Geist Gottes, der leitet uns und der begabt uns und der erinnert uns daran, dass Gott uns niemals übersieht. In dem Moment, wo du ganz alleine bist, aber du hast den Geist Gottes, bist du nicht mehr alleine. Egal, von wie vielen Menschen du übersehen oder nicht wahrgenommen wirst. Und der Geist Gottes erinnert uns daran, dass sich Gott nicht durch Leistung beeindrucken lässt, sondern unser Herz möchte. Und der Geist Gottes hilft uns dabei, Menschen nicht vorschnell in Schubladen zu stecken und einzusortieren. Und er hilft uns dabei, uns hinzugeben, uns zu engagieren, abzugeben, uns einzusetzen. Und der Geist Gottes, der befähigt uns. David war kein Überflieger. Er hatte Gottes Eingreifen sehr, sehr nötig. Und dieser Geist Gottes will uns helfen, dass wir ein Leben führen, das auf Jesus, den König, hinweist. Bevor Jesus gelebt hat, hat Gott Menschen gebraucht, um auf ihn hinzuweisen. Heute, nachdem Jesus gelebt hat, benutzt er Menschen, um auf ihn zurückzuweisen. Es ist aber der gleiche Jesus. Jesus, der Gesalbte, ist der perfekte Leiter für unser Leben. Ein dienender, demütiger und gerechter König, der seine Menschen über alles liebt und sich für sie hingegeben hat. Und er ist das, weil er so ganz anders ist und weil er gleichzeitig so ist wie wir und er genau weiß, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein. Am Kreuz war er es, für uns. Und das Schöne an diesem Abenteuerglauben ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott uns nicht in die Irre leitet, sondern zu dem Ziel, wo er uns haben will. Und bis dahin, verspreche ich euch, geht es durch heftige Krisen. Und eine davon gucken wir uns nächste Woche an, da begegnet uns nämlich ein 2,80 Meter großer Riese. Gesegnete Woche, ich bete noch. Herr Jesus, danke, dass du der perfekte König bist, denn er alles für uns getan hat, was wir nicht tun können. Danke, dass du Menschen gebraucht hast, um auf dich hinzuweisen. Und danke Gott, dass du dich durch alle Zeiten nicht verändert hast, sondern dass deine Liebe zu uns Menschen dich dazu gedrängt hat, dich für uns hinzugeben in deinem Sohn. Hilf uns in den nächsten Wochen, über David zu lernen und über dich zu lernen und dann über uns zu lernen. Und hilf uns, ein Leben zu führen, was auf dich hinweist. Egal, wie gerade unsere Beziehung zu dir ist. Führ uns näher zu dir. Amen.